Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Eine Produktion für Henrike, dem Mutter-Kind-Zentrum in Hannover.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil von unserer Wochenbettfolge. Wir haben ja eben schon ganz viel von den Erfahrungen von Jenny gehört aus ihrer Wochenbettzeit mit ihren zwei Kindern. Jetzt habe ich die Hebammen Wiebke und Julia hier zu Besuch und wir wollen ein bisschen über die medizinischen Fakten im Wochenbett sprechen. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hi.
Was genau ist denn das Wochenbett überhaupt? Also was versteht man denn unter diesem Begriff?
Das Wochenbett ist die Zeit, die unmittelbar nach der Geburt beginnt. Für mich ist das die Zeit, in der eine Familie entsteht, die Familie sich kennenlernt. Und aus medizinischer Sicht ist es die Zeit, in der viele Rückbildungsprozesse stattfinden und die Frau sich erholen muss, also eine Erholungsphase.
Genau, und so ein Wochenbett dauert laut Definition 42 Tage. Genau, die ersten 10 Tage würde man jetzt das frühe Wochenbett nennen und dann beginnt nach dem 10. Lebenstag des Kindes das späte Wochenbett.
Gehen wir doch mal zunächst auf die frisch gebackene Mama ein und auf sozusagen, wie sich ihr Körper in den ersten Wochen verändert. Ich habe gelesen, im Wochenbett muss alles fließen, Blut, Milch und Tränen. Der Spruch kommt ja nicht von irgendwoher. Also wie ist das mit dem Thema Wochenfluss? Was ist das? Wann fängt der an?
Also der Wochenfluss ist eine vaginale Blutung, die entsteht, weil der Mutterkuchen sich aus der Gebärmutter gelöst hat und geboren wurde und die Haftstelle quasi blutet. Und es soll auch bluten, das muss auch bluten. Es ist eine rote Blutung, die für einige Wochen anhält, sich in der Konsistenz, in der Menge, in der Farbe verändert. Ich sage mal, die ersten 3 bis 4 Tage sind es regelähnliche Blutungen, menstruationsähnliche Blutungen. Und mit der Zeit ebbt das immer mehr ab. Es wird erst so bräunlich, dann ist es eher wie so ein Schleim und am Ende ist es kaum noch mehr wahrnehmbar. Und je nachdem, wie sich die Gebärmutter zurückbildet, ist halt die Blutung mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen weniger stark.
Genau, und auch nach einem Kaiserschnitt hat man natürlich diese Blutung, aber da ist sie tatsächlich deutlich geringer.
Kann denn der Wochenfluss genau solche Probleme machen wie die Regelblutung? Kann man davon auch Schmerzen haben?
Die Blutung an sich wird sicherlich keine Schmerzen machen, aber die Gebärmutter zieht sich auch nach der Geburt massiv zusammen und es können auch sogenannte Nachwehen auftreten, die nötig sind, um die Gebärmutter zurückzubilden, damit diese Haftstelle, an der der Mutterkuchen saß, immer kleiner wird. Das kann natürlich ein paar Schmerzen bereiten. Nicht wie die Geburtswehen, um Himmels Willen, es soll keine Angst vor Nachwehen haben, aber sie können mitunter schon recht schmerzhaft sein. Tatsächlich von Kind zu Kind auch ein bisschen zunehmend. Also wenn überhaupt Bedarf ist, kann man mit Paracetamol oder Ibuprofen auch dagegen steuern.
Okay. Genau, vielleicht gerade so für die Erstgebärenden finde ich immer nochmal wichtig, dass Frauen, die das erste Mal im Wochenbett sind, tatsächlich selten Nachwehen haben, also spürbare Nachwehen. Ich glaube, die Glückshormone sind dann, das Adrenalin ist so hoch, dass tatsächlich der Fokus auf dem Kind ist und oder auf die frische Geburt und dass dann häufig die Nachwehen nicht allzu extrem empfunden werden.
Okay, und die sind aber wirklich nur ein paar Tage nach der Geburt oder ziehen die sich wirklich wochenlang durchs Wochenbett?
Auf keinen Fall, so 3 bis 4 Tage und danach, genau. Und man kann natürlich auch, wenn man jetzt ein 3., 4. oder 5. Kind kriegt und das Gefühl hat, das ist tatsächlich schlimmer als eine Geburt, dann gibt es natürlich auch Schmerzmedikamente, die man nehmen könnte und die auch, wenn man stillt, stillverträglich sind.
Und den Wochenfluss am besten keine Tampons nehmen wahrscheinlich, oder?
Das ist ein lang gehegter Mythos. Ja, okay. Genauso wie das Wannenbad. Es ist nicht verboten.
Aber ich glaube, die Praxis zeigt einfach, dass die Frauen in der Regel keinen Tampon verwenden wollen. Also ich muss sagen, wir beide sind ja schon sehr lange in der Wochenbettbetreuung und ich habe das ehrlich gesagt noch nicht erlebt. Also maximal vielleicht nach einem Kaiserschnitt, aber nach einer vaginalen Geburt ist den Frauen eigentlich nicht nach der Verwendung eines Tampons.
Mhm. Kann man sich vorstellen. Da sind wir gleich beim nächsten Thema. Wie sieht es aus mit Dammverletzungen? Also wenn man da einen Dammriss hatte oder es auch geschnitten wurde irgendwie bei der Geburt, wie verheilen da die Verletzungen? Was hilft dagegen?
Ich glaube, die Angst davor ist sehr, sehr groß. Die Verletzung an sich nimmt aber die Frau unter der Geburt nicht wahr, weil durch den Kopf so viel Druck herrscht, dass man das nicht wahrnimmt. Und es wird ja medizinisch versorgt hinterher, die Verletzung unter Betäubung. Also das nehmen die Frauen hoffentlich auch nicht so wahr. Dann verheilt die Wunde eigentlich von alleine. Also sofern keine Beschwerden auftreten, muss man als Hebamme beobachten und schauen und danach nach dem Rechten sehen. Aber für gewöhnlich ist keine weitere Handlung, keine Behandlung erforderlich.
Und ich glaube tatsächlich, da ist nochmal wichtig zu sagen, dass je nachdem, wie groß diese Verletzung ist, dass wir schon den Frauen auch manchmal raten, leg dich tatsächlich in dem Fall nochmal ein bisschen ins Wochenbett, ruh dich noch ein bisschen aus, insbesondere wenn eine Naht vielleicht geschwollen ist oder so, man so denkt, doch, die könnte noch mal ein bisschen Ruhe gebrauchen, dass sie eben nicht zu viel rumläuft, dann kann es schon sein, dass wir den Frauen eben auch empfehlen, dass Ruhe da jetzt auch noch mal unterstützen würde, dass es besser heilt.
Wie schnell heilt denn so ein Dammriss? Also braucht es schon mehrere Wochen und ab wann ist dann wieder tatsächlich Geschlechtsverkehr möglich?
Also es gibt ja verschiedene Grade der Geburtsverletzung. Ich finde, dass jeder Dammriss natürlich auch unterschiedlich lange braucht zum Heilen. Das ist wie bei jeder anderen Wunde auch. In der Regel sind es wenige Tage, sodass die Frau dann schon schmerzfrei ist. Ausnahmen, klar, die gibt es. Deine zweite Frage war jetzt nach dem Geschlechtsverkehr. Das muss tatsächlich die Frau entscheiden. Also wir verbieten nichts, aber die Frau entscheidet. Die Frau entscheidet, wann sie wieder bereit ist. Also meine Beobachtung ist aber, dass das schon ein paar Wochen dauert, ne? Bis die Frau auch überhaupt Lust, ja. Zeit, Ruhe, wie auch immer. Das Kind könnte gleich anfangen zu schreien. Oh Gott.
Gibt es da noch irgendwas, also Richtung Kühlen oder Kamille oder sowas, so die typischen Wundheilungsmittelchen, die da helfen? Oder ist das bei einem Dammriss wirklich eher liegen, Zeit, ihr
Ruhe,
nickt?
Genau. Jeder hat so seinen Hebammenkoffer, wo vielleicht der ein oder andere wohltuende Spray oder eine Vorlage mit dabei ist. Es bedarf erstmal nichts.
Ja,
außer Schonung und eben bestimmte Verhaltensweisen, die das Heilen unterstützen. Also in den 80er Jahren wurden immer Sitzringe empfohlen, die sind nicht mehr so.
Stimmt.
Angesagt.
Die Schwimmreifen, ne?
Die Schwimmreifen.
Genau, die Schwimmreifen.
Genau.
Genau, und tatsächlich tut auch jeder Frau was anderes gut. Ne? Die eine sagt, ich muss unbedingt kühlen, es ist total gut, ich habe das Gefühl, ich muss was machen. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, nee, es ist schon okay, ich verlasse mich drauf, ist halt auch so sehr unterschiedlich tatsächlich.
Weil du gerade Sitzring ansprichst, nimmt man die nicht auch gegen Hämorrhoiden, wobei wir gleich bei dem nächsten Beschwerden wären?
Ich habe Gott sei Dank lange keinen Sitzring mehr gesehen in der Geburtshilfe.
Glücklicherweise, genau. Finde ich auch.
Wie ist das mit Hämorrhoiden? Das ist ja tatsächlich ein relativ häufiges Problem, was Frauen im Wochenbett bekommen. Warum und was hilft?
Die Problematik der Hämorrhoiden stellt sich schon in der Schwangerschaft bei vielen Frauen. Und durch das Mitschieben, Mitpressen unter der Geburt werden die natürlich begünstigt. Auch die sind in den meisten Fällen problemlos durch Salben oder eben Zäpfchen gut in den Griff zu bekommen.
Wie ist das beim Wasserlassen? Da können Schmerzen auftreten. Woher kommt dieses schmerzhafte Wasserlassen?
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an tatsächlich. Also ist das jetzt einfach ein Brennen beim Wasserlassen kurz nach der Geburt? Es gibt ja, wir haben gerade vom Dammriss gesprochen oder auch von Geburtsverletzungen, Dammschnitt. Das kann natürlich mal brennen, weil das ist eine Wunde, auch wenn es genäht ist, brennt es. Und ansonsten gibt es natürlich auch nochmal so Abschürfungen, die man nicht näht. Aber auch das kann natürlich, wenn die Frauen Wasser lassen und der Urin vielleicht tatsächlich auch ein bisschen konzentrierter ist, das kann natürlich total brennen. Dann gibt es zudem auch noch, dass wir manchmal unter der Geburt einen Katheter legen müssen, um die Blase zu entleeren, weil die sich vielleicht unter der Geburt nicht mehr von alleine leert. Dann kann tatsächlich das auch sein, dass sie mal richtig sozusagen an der Harnröhre ein Brennen auch hat. Und theoretisch, und das ist nicht ganz, ganz selten, gibt es natürlich auch die Blasenentzündung. Gerade nach der Geburt tragen die Frauen, wir haben gerade ja auch schon von dem Wochenfluss gehört, tatsächlich ist es so, dass die Frauen ja ganz häufig eine Binde tragen oder auch zwei oder drei. Das ist immer schön warm, feucht und tatsächlich begünstigt das natürlich auch die Blasenentzündung. Das heißt, wir als Hebammen müssen da schon immer so ein bisschen gucken, nochmal die eine oder andere Frage vielleicht stellen, wann brennt es am meisten. Und ja, es gibt Brennen beim Wasserlassen aus verschiedenen Gründen. Wir empfehlen mittlerweile, dass wenn die Frauen sich auf die Toilette setzen oder wahrscheinlich gibt es das auch schon immer, dass die ein bisschen die Scheide spülen, während sie Wasser lassen, dass sozusagen der Urin nicht ganz so konzentriert ist.
Okay. Wie sieht es mit dem Thema Verstopfung aus? Ist es ein häufiges Problem?
Das ist ein physiologisches Problem nach der Geburt tatsächlich. Genau. Der Darm ist einfach sehr träge durch die Geburt. Der Körper ist erschöpft. Viele Frauen haben vor der Geburt ihren Darm entleert. Der muss erstmal wieder in Gang kommen. Der muss erstmal wieder starten und seine Tätigkeit aufnehmen. Und dadurch haben viele Frauen eben nach der Geburt Probleme mit der Verstopfung.
Ja, absolut. Und ich finde, es kommt auch immer noch dazu, dass die Frauen so ein bisschen Angst haben, gerade wenn die eine Geburtsverletzung haben, dass sie dann so ein bisschen Angst haben, dem nachzugeben. Also, genau. Dass man doch vielleicht noch mal ein bisschen mitdrückt oder so, dass sie dann Angst haben, dass die Geburtsverletzung wieder aufgeht.
Genau.
Und der Darm ruht sich halt aus. Ne? Der Darm hatte halt vorher wenig Platz in der Schwangerschaft, immer weniger mit Wachsen der Schwangerschaft. Und auf einmal hat er einfach wieder richtig viel Platz. So, und dann ist der träge. Der denkt sich, Mensch, super, ich mache es mir hier gemütlich, ich habe Platz. Und dann ist der träge. Ich glaube, so 3 bis 4 Tage ist der auf jeden Fall träge.
Genau. Und bis dahin kann man eben dahingehend beraten, dass die Frauen ein bisschen auf die Ernährung achten sollen, dass sie sehr ballaststoffreich essen, dass sie vielleicht so stopfende Lebensmittel vermeiden, wie, ich sage jetzt mal, Banane oder Schokolade, wobei Schokolade natürlich auch manchmal so ein Lebenselixier ist. Aber dass man da eben so ein bisschen drauf achtet und dass wir aus unserer Sicht eben die Angst nehmen, dass gerade, was Wiebke gerade sagte, in Bezug auf die Geburtsverletzung da keine Sorge da sein muss.
Genau, und ich empfehle mal noch so eine Position, die wir normalerweise wahrscheinlich nicht immer einnehmen, schön entspannt nach hinten legen und dann die Beine ein bisschen hoch, dann ist auch da sozusagen der Weg etwas einfacher, um den Stuhlgang loszuwerden.
Aha, eine gute Toilet-Position.
Ja. Toilet-Position, genau.
Wie ist das mit dem Thema Thrombose? Ist das tatsächlich eine reale Gefahr im Wochenbett, weil die Frauen eventuell mehr liegen? Wie ist eure Einschätzung?
Ich glaube, vor vielen Jahren war das tatsächlich ein reales Risiko im Wochenbett, da früher die Empfehlung tatsächlich dahin ging, dass die Frauen striktes Wochenbett einhalten, also die ersten 7 Tage gelegen haben, bis man dann eben festgestellt hat, das Risiko für die Thrombose steigt. Ja, seitdem die Frauen nicht mehr ans Bett gefesselt werden, ist das Risiko deutlich gesunken.
Ja, gerade nach den spontanen Geburten, ne? Auf jeden Fall. Genau. Und es gibt in der Schwangerschaft gibt's ja so einen Score, den wir aufnehmen, ob jemand ein Thromboserisiko hat. Und den würde man dann ganz gegebenenfalls natürlich auch nochmal andere Empfehlungen aussprechen.
Was wäre das zum Beispiel? Sind das diese klassischen Thrombosestrümpfe beispielsweise?
Spritzen
dann, okay.
Ja, also bei Kaiserschnittgeburten tatsächlich auch die prophylaktische Gabe.
Wie sieht das mit dem Schwitzen aus? Schwitzt man im Wochenbett mehr?
Ja, tatsächlich ja. Die Frauen berichten das immer, dass die deutlich, deutlich mehr schwitzen, aber phasenweise tatsächlich. Es gibt natürlich auch die Phasen, wo sie einfach vielleicht vor Müdigkeit so ein bisschen erschöpft, einfach auch frieren, weil sie müde und wie gesagt, erschöpft sind. Aber ansonsten berichten es tatsächlich die meisten, dass das nach so ein paar Tagen anfängt, dass sie das Gefühl haben, sie schwitzen einfach unheimlich. Und das wird dann aber reguliert sich ganz von allein. Das ist hormonell bedingt, kann man auch nichts gegen machen, außer abwarten, geduldig sein und hinnehmen.
Nachts das T-Shirt einmal wechseln.
Genau. Ganz und den praktisch. Mann bitten, die Bettwäsche zu wechseln. Ne?
Aber ist nicht besorgniserregend.
Auf gar keinen Fall.
Okay. Wie sieht das mit dem Thema Haarausfall aus?
Gerade so am Haaransatz an der Stirn kann man manchmal zuschauen und büschelweise die Haare heraus oder nicht herausziehen. Sie fallen einfach aus, was auch hormonell bedingt ist. Und es gibt natürlich zig Mittelchen auf dem Markt, weil die Verzweiflung sehr groß ist bei vielen Frauen. Aber ich persönlich, du kannst das gerne korrigieren, ich habe tatsächlich noch kein Mittel erlebt, was wirklich zufriedenstellend geholfen hätte.
Habe ich tatsächlich.
Also sie kommen alle wieder. Es sieht natürlich erstmal komisch aus, wenn dann so Stoppel an der Stirn entstehen. Aber es gehört leider mit dazu und ich habe noch nichts.
Also wenn uns jemand einen Tipp geben kann, dann möge er sich gerne bei uns melden.
Sehr gerne.
Wie ist das mit der Inkontinenz? Egal ob jetzt Harn oder Stuhl, erlebt ihr das sehr häufig?
Die Stuhlinkontinenz tatsächlich nicht. Also habe ich noch nicht beobachtet. Harninkontinenz tatsächlich ja, das ist eben einfach so durch die Geburt, aber auch durch die Schwangerschaft, alles ist aufgelockert. Frauen merken das ja manchmal in der Schwangerschaft auch zum Ende, dass es ein bisschen schwieriger ist, den Harn zu halten, wenn sie niesen müssen, wenn sie husten müssen, vielleicht auch wenn sie lachen müssen. Und das ist tatsächlich in den ersten Tagen im Wochenbett auch so, dass sie so das Gefühl haben, ich kann das noch nicht halten. Das ist nicht schlimm. Ich empfehle meinen Frauen tatsächlich immer, stellt euch den Wecker, guckt auf die Uhr, immer zur vollen Stunde auf Toilette gehen, weil sie häufig nicht das Gefühl haben, dass die Blase voll ist. Und dann vergisst man das natürlich auch, dann denkt man nicht an sich. Und ich empfehle tatsächlich, geht, wenn ihr wach seid, alle 2 Stunden, egal ob ihr das Gefühl habt, ihr müsst oder nicht, geht einmal auf die Toilette, versucht die Blase zu leeren, weil das natürlich auch für die Blase gut ist. Und auch das ist tatsächlich so, dass das in den ersten Tagen natürlich vermehrt ist und dann aber auch besser wird. Und wir können ja da auch unterstützen mit Beckenboden, Wahrnehmungsübung nach ein paar Tagen, wenn die Naht gut verheilt ist, wenn die Frau sich gut fühlt, wenn die Zeit dafür ist und können da natürlich auch so ein bisschen gegen ansteuern.
Und viele Frauen haben die Beschwerden der Inkontinenz unmittelbar nach der Geburt. Dann sind sie jahrelang von jeglichen Beschwerden befreit und im Alter kommt dann die Problematik zurück. Und deswegen, also gerne immer an den Beckenboden denken.
Genau.
Und das ein Leben lang weiterverfolgen.
Absolut. Also es ist nicht nur ein Thema nach der Schwangerschaft, sagst du, ja.
Ja.
Wie ist das mit der Veränderung des Gewichtes? Muss ich da im Wochenbett schon was tun? Muss ich mir Sorgen machen, wenn das Gewicht noch nicht nachlässt? Also wie sind da eure Erfahrungen? Was gibt ihr da auch für Tipps?
Tatsächlich überhaupt nicht. Also gerade Frauen, die stillen, die müssen nicht unmittelbar nach der Geburt abnehmen. Die meisten tun das von ganz alleine, weil das Stillen unglaublich zehrt und viele Kalorien verbraucht. Es gibt diesen blöden Spruch, die Rückbildung dauert genauso lange wie die Schwangerschaft. Also man muss nicht nach 8 Wochen wieder in die alte Hose passen. Das ist ganz normal. Der ganze Körper ist umgestellt, umgebaut, verändert. Und der braucht mehrere Monate, um sich wieder zurückzubilden. Bei der einen Frau geht es ein bisschen schneller, bei der anderen dauert es ein wenig länger. Aber Diäten sollte man nicht halten. Man braucht Reserven, um die Zeit gut zu überstehen. Und da muss man sich keinen Druck mit dem Gewicht machen.
Weil wenn du gerade sagst, keine Diäten, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, esst davon ganz viel oder führt euch das zu, das ist besonders gut?
Ich empfehle den Frauen eigentlich, dass sie das essen sollen, worauf sie Hunger haben. Also es sei denn, es sind nur Fastfood-Restaurants, das natürlich nicht, aber die sollen schon einfach sich gesund, ausgewogen ernähren und regelmäßig finde ich tatsächlich auch wichtig, dass man eben nicht erst um 12 oder 13 Uhr frühstückt und
ja. Vor allem ausreichend trinkt. Also das ist tatsächlich bei vielen, also es gibt Leute, die haben keine Probleme damit, genügend zu trinken, aber es gerade in der Stillzeit ist ein hoher Bedarf und vielen Frauen fällt es schwer, auf die nötige Menge zu kommen. Deswegen empfiehlt es sich immer, überall eine Flasche Wasser stehen zu haben, damit man es immer griffbereit hat.
Du warst ja auch in unserer Folge für das Stillen schon da und da hast du das auch gesagt, weil es auch das Stillen fördert, sagst du, ne? Also viel trinken ist auch gut fürs Stillen.
Ist auch gut für die Verdauung.
Und ja, für ganz viele Dinge.
Stimmt, ja.
Der Milchanschuss, der kommt ja meistens nicht im Krankenhaus, sondern wirklich vielleicht erst, wenn die Frauen zu Hause sind. Oder wie ist da eure Erfahrung? Wie merkt man das, dass der kommt?
Ja, die meisten Frauen bleiben ja so 2 Tage mittlerweile in der Klinik oder gehen auch ambulant. Aber ich würde sagen, Julia, oder? Die meisten bleiben schon noch 2 Tage, warten so die erste Vorsorgeuntersuchung ab. Und tatsächlich kommt der Milchanschuss meistens nach Entlassung. Mhm. Also an Tag Ende des 2. Tages oder Tag 3 und Tag 4, je nachdem. Beim Kaiserschnitt ist es tatsächlich auch nochmal ein bisschen verzögert. Ja, das ist so, dass die Frauen schon so ein ganz volles Gefühl in der Brust haben. Schweres Gefühl.
Spannendes Gefühl.
Genau.
Viel Wärme, Schwitze.
Manchmal schmerzt es auch ein bisschen.
Ja, genau.
Richtig. Und was dann hilft, hören wir in der Folge zum Thema Stillen mit dir, Julia. Genau. Nochmal ein kleiner Tipp hier an der Stelle. Jetzt gibt es auch seltenere Beschwerden im Wochenbett. Die wollen wir nur ganz kurz anreißen. Wie ist das mit Blutdruckproblemen? Kennt ihr das von euren Wöchnerinnen, die ihr da betreut?
Ja, die meisten haben aber diese Beschwerden schon in der Schwangerschaft. Es gehört zu unserer Aufgabe, den Blutdruck zu kontrollieren. Aber gerade bei Frauen, die beispielsweise eine Präeklampsie in der Schwangerschaft erlitten haben, da legt man natürlich mal noch einen besonderen Augenmerk drauf.
Ist das gefährlich? Muss man da mit Tabletten schon gegensteuern im Wochenbett?
Wenn man das müsste, wäre das nicht mehr unsere Aufgabe. Also sobald es in die Pathologie rutscht und dazu gehört ein erhöhter Blutdruck, werden wir die Frau ärztlich mit betreuen lassen.
Okay, das heißt, ihr erkennt es und gebt die dann sozusagen weiter an den Arzt.
Genau.
Frauen haben auch tatsächlich dann, wenn es tatsächlich so ist, dass es erst im Wochenbett auftritt, fühlen sie sich oft unwohl. Also dann sagen die, dass ich habe Kopfschmerzen, ich fühle mich sehr matschig. Das kann natürlich normal sein im Wochenbett, gar keine Frage, aber da ist es dann sozusagen an uns, da nochmal genau hinzugucken. Aber das ist eher super selten tatsächlich, wie Julia schon gesagt hat, meistens tritt es da auf, aber tatsächlich gibt es das.
Ich habe das Wort postpartale Endometritis gelesen. Super schwieriges Wort. Was steckt dahinter?
Das ist eine Entzündung der Gebärmutter, die meist durch Bakterien verursacht wird. In den ersten, ja meistens ist es glaube ich in der ersten Woche nach der Geburt, kann aber natürlich auch im gesamten Wochenbett auftreten. Ist aber auch, ich habe es wirklich sehr selten erlebt.
Ich auch. Also die Frauen bekommen Schmerzen im Bauch. Viele bekommen Fieber, Unwohlsein natürlich. Also die sind einfach richtig krank. Das muss natürlich behandelt werden.
Dann vermutlich mit Antibiotika, wenn du sagst, Fieber, ja, okay.
Genau, wir schicken dann sofort entweder in die Klinik oder natürlich zum niedergelassenen Gynäkologen zuerst, wenn der nicht da ist, dann in die Klinik, genau.
Mhm. Wie ist das mit Schilddrüsenproblemen?
Gibt es auch Frauen, die im Vorfeld schon Probleme mit der Schilddrüse haben, haben die natürlich auch im Wochenbett, die verschwinden nicht. Manchmal haben die Frauen Schwierigkeiten, in die Milchbildung zu kommen. Daher empfiehlt es sich, und das bekommen die Frauen meistens schon von ihrem Gynäkologen aus der Schwangerschaft mit oder vom Endokrinologen, dass im Laufe des Wochenbettes einmal die Schilddrüsenwerte überprüft werden.
Wie überprüft ihr das?
Wir überprüfen das nicht, sondern das wird in Form einer Blutentnahme vom Endokrinologen überprüft.
Ja, und mein Gefühl ist, dass die Frauen auch oft einen Plan haben, von dem schon in der Schwangerschaft gekriegt, wann sie wiederkommen sollen.
Genau. Wie ist das mit dem Thema Schwangerschaftsdiabetes? Wenn ich jetzt eine Diabetes in der Schwangerschaft bekommen habe, ist die dann mit Geburt automatisch vorbei? Ist die weg?
Tatsächlich sagt man es so, ja.
Cool, okay.
Ja, es gibt ja unterschiedliche Formen des Schwangerschaftsdiabetes. Hat die Frau lediglich eine Diät gehalten, eine Ernährungsdiät, oder musste sie Insulin spritzen? Mit der Geburt fallen erstmal alle Sachen weg. Also sie kann wieder ganz normal essen oder aber das Insulin weglassen und im Verlauf beim Diabetologen eine Kontrolle stattfinden.
Das ist ja mal eine schöne Nachricht, das klingt gut.
Ja, das freut die Frauen tatsächlich auch.
Dass es dann wirklich von jetzt auf gleich weg ist. Ne? Wie ist das mit der Periode? Setzt die im Wochenbett schon wieder ein? Wir hatten vorhin 42 Tage gesagt. Kommt die in dieser Zeit schon wieder?
Ich habe es noch nicht erlebt, vielleicht möglich, aber in den meisten Fällen dauert es länger, bis sie wiederkehrt. Bei stillenden Frauen noch länger als bei Frauen, die abgestillt haben. Einfach aus dem Grund, weil die Stillhormone die Periode noch hinauszögern.
Genau. Und auch nach dem Stillen kann es sein, dass sie nicht sofort kommt. Also dann muss man nicht in Panik verfallen. Die wird schon irgendwann wiederkommen. Und tatsächlich freuen sich die meisten Frauen auch, dass sie erstmal nicht kommt. wenn die Frauen abgestillt haben, dauert es meistens so 3 Monate, dass sie wiederkommt. Und aber wie gesagt, meistens. Und dann wird sie auch vielleicht nicht gleich regelmäßig sein, aber sie setzt dann irgendwann wieder ein.
Aber in dem Zusammenhang ist es immer sehr wichtig zu sagen, dass der Eisprung vorher geschieht.
Genau.
Also falls man nicht gleich eine Folgeschwangerschaft plant, darf man gerne ein wenig aufpassen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Heißt das, dass ich automatisch geschützt bin? Nein.
Genau. Okay. Stillen schützt nicht vor Schwangerschaft.
Genau. Okay. Ja, das ist ja so ein Mythos, den man tatsächlich im Internet auch liest. Also
klar.
Ja, wir haben jetzt von ganz vielen körperlichen Veränderungen gesprochen. Kommen wir mal ganz kurz auf die psychischen Probleme, sage ich mal. Das wäre eigentlich eine eigene Folge wert, aber wir wollen das Thema kurz anreißen. Die sogenannte Wochenbettdepression. Was ist das? Ist das das gleiche wie der Babyblues? Wo kommt die her? Hat das mit den Hormonen zu tun?
Ich würde vielleicht mit dem Babyblues starten. Also der Babyblues hat nichts mit der Wochenbettdepression zu tun. Den Babyblues betreffen tatsächlich viele Frauen. Das ist ein Tag, meistens ist es so der 3., 4. Tag, an dem die Frau sehr nah am Wasser gebaut ist, wo die Hormone einfach überschießen und wo man vor Glück und vor Trauer gleichzeitig weinen möchte und weinen kann. Aber das ist auch mit einem Tag gegessen.
Ja, genau. Und ich wollte nochmal sagen, dass das für die Männer, ich finde es immer für die Männer wichtig, dass die wissen, dass sie alles richtig machen. Also die holen ihre Frau nach Hause, die klagt über eine schmerzende Brust und fängt dann auch noch zu weinen, obwohl der Mann die schönsten Blumen dahingestellt hat. Und trotzdem kann er nicht alles recht machen. Also für mich ist immer ein wichtiger Appell an die Männer. Es tut mir leid, dass die Frauen Babyblues haben, aber tatsächlich, wie Julia schon sagt, es betrifft fast alle Frauen und sie meinen es nicht böse.
Okay.
Man kann machen, was man will, aber es ist doch irgendwie nicht richtig und die Frau muss weinen.
Aber das Blumen dürft ihr trotzdem hin.
Ja.
Die Wochenbettdepression. Wo kommt es her?
Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, final nicht geklärt, korrigiere mich. Aber es wird vermutet, dass es an den vielen verschiedenen Hormonen liegt, an der großen Hormonumstellung nach der Geburt. Tritt ja oftmals auch nicht unmittelbar nach der Geburt aus, sondern erst Wochen später. Also es gibt da jetzt keinen zeitlichen Rahmen, wann eine Wochenbettdepression beginnt. Es kann tiefer liegen, es kann auch länger zurückliegen, dass irgendwie die Beziehung vielleicht vorher schon Schwierigkeiten hatte. Nicht nur die Beziehung zum Partner, sondern auch das Umfeld. Also es gibt viele verschiedene Gründe, die zu einer Wochenbettdepression führen können.
Ist es was häufig bei euch auftritt, bei euren Wöchnerinnen? Oder ist es doch eine seltene Erscheinung?
Ich nenne es mal selten, ja.
Ja.
Für uns, glaube ich, in der Wochenbettbetreuung ist immer nochmal wichtig, auch so Marker vielleicht wahrzunehmen. Oder wenn Partner uns sagen, Mensch, irgendwie ist das komisch und wir müssen dann mal genauer hingucken. Also man kann noch so eine gute Anamnese machen in der Schwangerschaft. Manchmal danach kommt, aber da war schon mal was, aber wir haben dir das nicht gesagt. Also das ist immer so ein bisschen schade, weil ich glaube tatsächlich dieses Thema Depression, Wochenbettdepression immer noch so ein bisschen klein gehalten wird. Und
ich glaube, das macht auch unsere Betreuung so besonders, weil wir einfach die Frauen schon in der Schwangerschaft kennenlernen.
Ja, genau.
Und die dann im Wochenbett schon ein bisschen näher kennen. Und dann merkt man, ist es noch die Wöchnerin, die ich aus der Schwangerschaft kenne. Natürlich verändert die sich mit der Geburt, aber wir kennen sie dann schon ganz gut und bekommen mehr mit, als man denkt.
Ich finde auch einen Einblick richtig, ne? Also einen relativ tiefen Einblick.
Genau. Mhm.
Also ihr habt dann ein Feingefühl dafür, weil ihr die Frau schon einfach auch so lange betreut habt, ne?
Genau.
Dass eine Wochenbettdepression ist. Was macht ihr dann? Also was ist euer erster Schritt? Wie könnt ihr die Frauen dann unterstützen?
Na, ist natürlich ein schwieriges Thema, das einfach so anzusprechen. Aber tatsächlich gibt es Möglichkeiten. Also wenn Frau es selber äußert oder wenn der Mann seine Sorgen äußert, gibt es die Möglichkeit zu einem sogenannten Selbsttest. Das ist natürlich schwierig, den mitzubringen und auf den Tisch zu legen, aber man kann zumindest dahingehend beraten, dass es die Möglichkeit gibt, einen solchen Selbsttest zu machen oder aber sich gleich anderweitig Hilfe zu suchen.
Okay.
Aber das ist halt zu Beginn eben die Möglichkeit für die Frau mal zu schauen, wo stehe ich? Oder sagt dieser Selbsttest, vielleicht suchst du dir ein wenig Hilfe.
Ja, okay.
Genau, ich wollte auch noch mal dazu sagen, dass, also ich finde klar, abzugrenzen ist von dem Babyblues.
Ja.
Mir könnte jetzt keine Familie sagen, meine Frau hat nach 3 Wochen noch ein Babyblues, weil das ist tatsächlich dann definitiv kein Babyblues mehr.
Okay, alles klar. Das heißt, das muss man wirklich ganz...
Dann muss man schon nochmal hingucken.
Genau. Das ist wirklich ein Thema, was eigentlich nochmal eine eigene Folge bedarf. Jetzt machen wir mal einen harten Break und kommen zum Thema körperliche Belastung im Wochenbett. Ab wann darf man denn wieder Sport machen? Man durfte ja auch in der Schwangerschaft nicht heben. Wie sieht das jetzt also mit körperlicher Belastung und Tätigkeit aus?
Es kommt tatsächlich darauf an, was ich machen möchte. Also wenn ich meine, ich möchte gern Trampolin springen, weil ich Trampolinsynchronspringer bin, dann würden wir das natürlich nicht empfehlen. Wenn die Frauen jetzt den Spaziergang auch als Sport verstehen, dann ist das Sport, das darf man machen. Also wir würden schon empfehlen, in den ersten Wochenbetttagen spazieren zu gehen, aber so richtig Sport, glaube ich, macht man erst nach Abschluss der Rückbildung. Und das ist tatsächlich so, wenn das Wochenbett beendet ist nach 42 Tagen, theoretisch, dann können die Frauen, fangen ja dann häufig mit der Rückbildungsgymnastik an und dann kann man wieder Sport machen. Ich finde, wenn man jetzt mal 10 Minuten auf den Crosstrainer gehen will im Wochenbett, dann kann man das machen, weil das nicht so schlimm ist. Aber wie gesagt, Trampolinspringen, das würde ich halt nicht empfehlen. Step-Aerobic ist jetzt auch nicht so richtig schön.
Und das Heben? Also man sollte ja auch keine schweren Dinge, Geschwisterkinder oder sowas mehr heben. Ist das wieder erlaubt?
Theoretisch soll man immer so viel heben, wie schwer das Kind ist. Das frisch Geborene, nicht okay. Das Erste, sondern das frisch Geborene.
Es ist ja tatsächlich auch jede Frau anders. Und es gibt viele, die machen überhaupt keinen Sport. Und es gibt viele, die machen exzessiv Sport. Und denen jetzt monatelang den Sport zu verweigern, wäre ungünstig. Ich glaube, die wären einfach unglücklich und ich glaube, das gehört bei vielen Frauen zum guten Körpergefühl dazu. Daher muss man da so ein bisschen schauen und sie vernünftig in Bezug auf den Beckenboden einstimmen und dann wird auch vieles wieder früher möglich sein.
Und ich glaube, die Frauen merken, auch wenn sie Sport gemacht haben, was auch immer sie getan haben, merken sie auch, ob es zu viel war oder nicht. Ich finde immer, in kleinen Dosen kann man anfangen. Und dann merkt man selber auch, dass man sich langsam steigert. Und tatsächlich das, was man vorher auch schon an Sport gemacht hat, geht in der Regel auch ganz gut. Da haben die Frauen ja oft, wie Julia schon sagt, ein gutes Körpergefühl.
Ja, jetzt haben wir ganz viel über die Mami im Wochenbett gesprochen. Wollen wir abschließend nochmal ganz kurz über das Baby sprechen, über das Neugeborene, für das ist ja auch alles neu. Und gerade frisch gebackene Eltern haben ja immer Angst, was kaputt zu machen und sind übervorsichtig und haben auch Angst, das Kind sozusagen beispielsweise anzuziehen, zu wickeln. Was gebt ihr denen mit auf den Weg?
Ich gebe ihnen mit auf den Weg, dass sie keine Sorge haben müssen, dass sie ihr Kind natürlich nicht kaputt machen und dass das Kind sehr gnädig ist mit etwas vielleicht auch unbeholfenen Eltern. Es ist Learning by Doing. Also sie müssen es einfach ausprobieren. Sie bekommen es gezeigt, sie bekommen es von uns gezeigt, sie bekommen es auf den Stationen gezeigt. Meistens sind es die Männer, die im Frühwochenbett die Kinder wickeln. Die sind dann meistens nach 10 Tagen schon totale Profis und leiten ihre Frauen an. Man macht nichts kaputt und die Kinder sind recht gnädig.
Ja, und ich glaube auch tatsächlich, die Männer, die bei der Geburt dabei sind, die sehen schon auch, dass ein Kind ein bisschen was aushält. Also auch, die sehen ja auch so ein bisschen unseren Umgang mit dem Neugeborenen. Und ich habe auch eher das Gefühl, dass sie eher etwas vorsichtig sind, aber dann tatsächlich, wie du schon gesagt hast, auch nach 10 Tagen einfach total fit sind. Ne? Und ich empfehle immer, nicht slim fit den Kindern anziehen zu wollen, sondern tatsächlich ein bisschen größer. Oversize trägt man jetzt ja auch. Also die Frauen sagen dann, wow, das ist alles viel zu groß. Ich finde aber, ein bisschen größer, kriegt man das Kind auch schneller rein. Also ja. Wenn man dann irgendwie einen Body hat, der irrsinnig eng sitzt, dann ist es tatsächlich auch ein bisschen schwieriger, den Arm da reinzukriegen. Von daher darf das Kind auch gern in einer Nummer größer angezogen werden und dann ist das auch überhaupt gar kein Problem, das Kind anzuziehen.
Ganz praktischer Tipp, das stimmt. Mhm. Wie sieht das denn, weil du auch gerade die Kleidung angesprochen hast, aus? Eltern haben ja manchmal Angst, dass sie das Kind nicht dick genug angezogen haben. Können die ihre Temperatur schon selber halten, wirklich lieber ein bisschen dicker anziehen oder nicht übertreiben, nicht, dass das Kind schwitzt? Also was sind da eure Tipps?
Also tatsächlich ist das reife Neugeborene, was gesund ist, das kann die Temperatur halten. Also wenn wir natürlich minus 20 Grad haben, dann müsste man da nochmal ein bisschen hingucken. Dann ist es aber selbst ja irgendwie für mich schwierig, meine Körpertemperatur zu halten. Aber in der Regel ist es schon so, dass die ihre Temperatur gut halten können und auch den Eltern zeigen, ob mir ein bisschen kalt ist oder nicht. Also man kann das jetzt nicht an kalten Händen und einer kalten Nasenspitze festmachen, aber man kann zwischendurch immer mal gucken, wenn ich mir unsicher bin, habe ich mein Kind warm genug angezogen, taste ich einfach im Nacken des Kindes, da kann man eben sehen, ob das Kind warm genug ist, wenn es die normale Körpertemperatur hat oder eben zu kalt. Aber tatsächlich Kinder, die frieren, aus meiner Sicht sind die auch eher etwas unruhiger und wollen dann kuscheln. Genau, bei Frühgeborenen ist das sicherlich nochmal was anderes oder bei sehr zarten Kindern, die einfach ein bisschen weniger Unterhautfettgewebe haben, da muss man sicherlich nochmal ein ganz bisschen genauer hingucken, aber auch das ist im Wochenbett so, dass man das ein bisschen lernen muss, ein bisschen gucken muss, weil natürlich nicht jedes Kind gleich ist. Also es gibt halt Kinder, die brauchen einfach ein ganz bisschen mehr Kleidung und andere, die haben immer Schwitzefüßchen. Da zieht man die Socken aus.
Und das zieht sich tatsächlich aus eigener Erfahrung auch über die ersten Jahre hinweg. Also man weiß nie, ob es richtig ist.
Das weiß ich übrigens auch nicht, genau.
Ein großer Freund des Zwiebellooks.
Genau. Okay, also das Gefühl bleibt, ja, ob man es richtig angezogen hat. Genau. Wann wird denn das erste Mal gebadet nach der Geburt? Also das machen die Eltern ja mit der Hebamme zusammen. Ihr lacht.
Ja, wir haben uns natürlich vorher über die Fragen unterhalten und da waren wir tatsächlich unterschiedlicher Meinung. Letztlich entscheidet das Paar, wann das Kind gebadet wird. Mir persönlich ist halt immer wichtig, dass Ruhe herrscht, dass das nicht im stressigsten Tagesablauf stattfindet, weil dann funktioniert es nicht. Also das Kind muss entspannt sein, idealerweise ein bisschen was gegessen haben vorher, damit auch alle es genießen können und vor allem das Kind es genießen kann.
Ja, genau. Aber da sind wir uns ja total einig. Das finde ich auch. Dieses hektisch, elektrisch, das bringt es halt irgendwie gar nicht. Ich finde auch nicht, es muss ein bestimmter Tag zu einer bestimmten Uhrzeit sein, sondern das Kind zeigt einem schon, ob es jetzt okay ist, dass es gebadet wird oder nicht. Wenn es sehr unruhig ist, will man ein Kind nicht baden oder gerade vielleicht auch doch. Das kann halt auch sein, weil es dann später sozusagen auch sein kann, dass ein Kind dadurch entspannt, weil es vielleicht unruhig ist. Aber ansonsten, die ersten Bäder sozusagen würde ich auch immer empfehlen, wenn das Kind gut gegessen hat. Das ist ja etwas, was wir nicht machen sollen. Wir essen ja dann eher nach dem Schwimmbad noch Pommes rot-weiß. Bei den Kindern ist es so, die sollen immer, wenn möglich, vorher gegessen haben, damit die entspannt sind. Und auch die Eltern müssen entspannt sein. Und ich empfehle immer, dass die Eltern das Kind gemeinsam baden, dass immer noch mal eine zweite, dritte oder vierte Hand eben dabei ist. Okay. Und jetzt kommt der Unterschied.
Ich bade halt gerne, wenn der Nabelstumpf abgefallen ist. Und wie gebadet schon vorher.
Genau. Mir ist das tatsächlich völlig egal. Es gibt einfach Frauen, die finden es total wichtig, dass die Kinder vorher gebadet sind. Mir ist es tatsächlich ganz egal. Und da haben wir den Unterschied festgestellt und haben gesagt, das ist auch in Ordnung. Genau. Und jeder kann das so ein bisschen für sich entscheiden. Und es gibt tatsächlich natürlich auch Kulturen, die das Kind sofort nach der Geburt baden. Auch das gibt es, die auch ein Kind jeden Tag baden. Das ist jetzt nicht so meine Empfehlung, dass man das unbedingt jeden Tag machen muss. Es sei denn, das Kind schläft dann nach 5 Stunden, dann kann man das gerne machen, weil man ein bisschen Ruhe haben will. Aber ansonsten, genau.
Empfehlen wir einmal die Woche.
Einmal die Woche reicht, klares Wasser, genau.
Aber das heißt, wenn direkt nach der Geburt in gewissen Kulturen gebadet wird, macht ihr das dann direkt auch im Kreißsaal bei anderen Kulturen?
Ja, wenn das gewünscht ist, machen wir
genau.
Das.
Oha, ja, okay. Genau. Mhm.
Wann darf man denn mit dem Baby das erstmal an die frische Luft? Da gibt es ja auch die Mythen, die sich im Internet ranken. Was ist eure Empfehlung? Ja.
Jederzeit. Genau. Ich meine, sonst würdest du nicht aus der Klinik oder aus dem Geburtshaus oder von wo auch immer nach Hause kommen.
Genau.
Also die können das ab. Adäquat gekleidet, können die sofort an die frische Luft.
Kommen wir nochmal ganz kurz zu den Formalitäten ganz am Schluss. Es stehen ja auch Untersuchungen für das Kind an. Führt ihr die durch oder müssen sie dazu zum Kinderarzt? Wie ist das?
Die U1 findet ja tatsächlich schon direkt nach der Geburt statt. Und die U2 wird, oder alle Folgeuntersuchungen werden auch durch den Kinderarzt durchgeführt. Es gibt Kinderärzte, die kommen für die U2 nach Hause. Ansonsten muss die Frau dorthin, sofern sie frühzeitig nach Hause geht. Und deswegen sagte Wiebke ja vorhin schon, bleiben viele Frauen die ersten paar Tage in der Klinik, um das Angebot der meisten Kliniken mitzunehmen, die Vorsorgeuntersuchung in der Klinik zu machen.
Ja, genau.
Es ist manchmal so, dass gerade wenn es so das zweite oder dritte Kind ist und die Frauen wollen einfach gerne nach Hause, weil das große Kind ja dann vielleicht sogar das erste Mal alleine ist oder beziehungsweise nicht alleine, aber mit dem Vater vielleicht, und die Frauen möchten dann einfach, haben Sehnsucht nach dem ersten Kind, und dann ist es tatsächlich so, dass wenn der Kinderarzt nicht zu U2 nach Hause kommen würde, dass ich dann auch empfehle, dass der Vater mit dem Kind zu U2 fahren kann. Dann muss die Frau vielleicht nicht mit, wenn sie sich noch nicht so wohl fühlt und noch ein bisschen im Bett bleiben möchte oder eben einfach zu Hause, dann ist das theoretisch auch möglich, genau. Aber es ist eben ganz wichtig, dass wenn Frauen frühzeitig entlassen werden, diese Untersuchung bei uns nicht mehr mitnehmen, dass dann tatsächlich auch ein Kinderarzt vorher organisiert ist. Also dass feststeht, welcher Kinderarzt kümmert sich darum. Zudem gibt es ja noch einen Stoffwechseltest, der abgenommen werden muss zwischen Lebensstunde 36 und 72. Das wird entweder auch da wieder in der Klinik gemacht. Die niedergelassene oder freiberufliche Hebamme kann das machen oder tatsächlich auch der Kinderarzt.
Aha, das heißt, ihr könnt auch zu Hause das Blut abnehmen. Das,
ja, genau.
Ja, es bieten nicht alle Kolleginnen an, aber viele.
Genau.
Ja.
Okay. Wie ist das mit den ganzen Anträgen? Muss ich sofort, wenn ich nach Hause komme, Elterngeld, Kindergeld, Krankenversicherung?
Viele sind schon gut informiert und es bietet sich einfach an, die Formulare schon im Vorfeld auszufüllen. Das ist ein Studium für sich und die meisten haben den Grundstock schon in der Schwangerschaft geschaffen und füllen am Ende dann noch die letzten Daten aus, sodass es dann im Wochenbett keinen Stress gibt, diese Anträge auszufüllen.
Guter Tipp, ja.
Ja, genau, aber es muss tatsächlich zeitnah erfolgen, ne, viele Sachen. also Krankenkasse anmelden und so weiter. Aber ich glaube auch, die haben ja manchmal schon die Briefmarke auf dem Briefumschlag.
Okay, da sind Eltern gut vorbereitet meistens.
Ja, okay.
Wie oft kommt ihr denn im Wochenbett? Also seid ihr nach der Geburt täglich da und wie verändert sich das dann so im Verlauf? Also wird es dann weniger?
Genau, also wir haben tatsächlich einerseits von den Kassen Vorgaben, wie oft wir kommen dürfen. Letztlich besprechen wir aber individuell, also es ist von Frau zu Frau verschieden, sprechen wir ab, wann und wie wir kommen. Also wir haben in den ersten 10 Tagen die Möglichkeit, 1 bis 2 Mal zu kommen. Und danach haben wir bis zum Abschluss des Wochenbettes noch 16 Kontakte zur Verfügung. Wobei man auch da dazu sagen kann, also in den meisten Fällen kommt man mit diesen 16 Kontakten aus. Aber es gibt natürlich Fälle, wo mehr Bedarf ist, weil irgendwie Stillschwierigkeiten oder irgendwas vorherrscht. Dann können wir natürlich auf Rezept auch noch mehr Termine erhalten. Aber in der Regel ist das nicht erforderlich. Und wie Frau oder wie das Paar es wünscht, sprechen wir ganz individuell ab.
Für mich ist auch nochmal wichtig, dass, also ich finde es immer sehr gut, wenn auch der Partner bei den Wochenbettbesuchen dabei ist, weil 4 Ohren hören dann tatsächlich, eigentlich sind es ja 6, weil das Neugeborene auch dabei ist, aber 4 Ohren hören einfach nochmal ein bisschen mehr, weil tatsächlich ist es so im Wochenbett, gerade in den ersten Tagen, dass die Frau natürlich wahrnimmt, was wir sagen, gar keine Frage, aber es dann manchmal auch wieder vergisst, was hast du gerade nochmal gesagt? Und von daher finde ich mal ganz gut, ich versuche meine Hausbesuche so zu planen, dass die Männer auch oder Männer, Partner, wie auch immer, dass die auch die Möglichkeit haben, an den Hausbesuchen teilzunehmen.
Okay, und nach Ende des Wochenbettes, bleibt ihr meistens noch in Kontakt mit den Frauen oder wie handhabt ihr beide das?
Also rein theoretisch hat die Frau Anspruch auf eine Hebammenbetreuung bis zum Abschluss des ersten Lebensjahres oder aber bis zum Ende der Stillzeit. Und wenn Frau 2,5, 3 Jahre oder noch länger stillt, kann sie rein theoretisch auch dann noch unsere Hilfe in Anspruch nehmen. Ich sehe meine Frauen auch nach dem Wochenbett weiter, ganz unregelmäßig, aber in den meisten Fällen treffen wir uns auch ein halbes Jahr später nochmal wieder. Also das ist nach oben hin offen, sagen wir es mal so.
Genau, die melden sich oft, schicken nochmal ein Bild, melden sich nach einer Vorsorgeuntersuchung, wenn wir nicht mehr so aktiv in der Betreuung sind. Aber das empfinde ich auch.
Ist ja auch schön sozusagen oft mit denen noch in Kontakt zu bleiben und zu merken, was sich da entwickelt und wie gut sich die Familie entwickelt.
Und die Kinder einfach nochmal wiederzusehen.
Ja, auch für euch schön. Ja, das sind schöne abschließende Worte. Dann bedanke ich mich für euren Besuch hier und für den vielen Input, für die vielen Fakten, die ihr uns hier geliefert habt. Wer jetzt noch Lust hat auf ein bisschen Feelgood-Stimmung, der kann auch gerne nochmal in den ersten Teil der Podcast-Folge reinhören mit der lieben Jennifer, die uns sozusagen einen kleinen Erfahrungsbericht aus ihrem Wochenbett gegeben hat. Und ich danke euch, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Ciao.
Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Eine Produktion für Henrike, dem Mutter-Kind-Zentrum in Hannover.